Kontext gerissen, wirkt eine Bemerkung von Markus politisch unkorrekt oder zumindest grenzwertig.
Ich kann mich auch noch gut an den Affen erinnern vor der Tagesschau.
Und Hanna berichtet von Grenzerfahrungen mit Menschen, die offenbar das Robin Hood-Gen in sich spüren.
Aber die klauen nicht, weil sie klauen wollen, sondern die klauen, weil sie sagen, Recht geschieht es ihnen.
Thorsten hingegen werden die Grenzen seines Wissens im synthetisch-biologischen Feld der Niedrigtemperaturen aufgezeigt.
Der Spielfuchs?
Der Spähfuchs.
Der Spähfuchs.
Das erste Thema für unsere heutige Dreierrunde kommt aus der Gerüchteküche rund um die Diskussionen zwischen Amazon und dem klassischen physischen Retail. Wir haben uns vor ein paar Folgen schon einmal damit auseinandergesetzt, wo Amazon eine Stärke hat mit Amazon Prime gegenüber Walmart. Die händeringend versuchen, da ihr Loyalty-Programm irgendwie nach vorne zu schießen und sich extrem schwer tun. Nun scheint sich das Blatt etwas zu wenden und Amazon nimmt sich wieder einmal den physischen Retail vor und hat laut mehrerer einzelner Internetseiten und LinkedIn-Posts in der Planung ein sogenanntes Supercenter. Das Supercenter ist ein Hybrid aus verschiedenen Formen zwischen Groß- und Einzelhandel und ist angesiedelt so ein bisschen in Richtung Costco beziehungsweise versucht, Consumer Electronics, Non-Food-Business und Food-Business unter einen Hut zu bekommen und zwar in einem Format, man halte sich fest, von fast 200.000 Square Feet. Also ein riesen Ding, in dem man aber dann eben vor allen Dingen zwei Arten des Shopping betreiben kann. Das eine ist das Bulk-Business, also große Menge einkaufen und nicht breaken lassen durch den Handel, sondern quasi direkt von der Palette große Mengen mitnehmen. Ist wie bei Costco ein bisschen ein Wholesaler-Ansatz, ein Großhandelsansatz, aber zugleich das zu kombinieren mit einem Logistiklager auf der anderen Seite für die Auslieferung von Amazon und drittens eben auch zugänglich zu machen für einen Otto-Normalverbraucher, der sich da in größeren Mengen eindecken will. Zum Hintergrund, Amazon hat in den letzten Jahren mehrere Formate probiert, wie die 4-Star-Stores, Amazon Go und Amazon Fresh, die entweder wieder vollkommen aufgelöst wurden oder maximal redezimiert wurden. Und nun startet man einen neuen Anlauf, der laut dieser Quellen, die wir da zur Verfügung haben, auf größeres Business geht und sich quasi jetzt genau auf das Feld von Walmart und Costco und den anderen bewegt und damit eigentlich den nächsten größeren Angriff plant. Wie seht ihr das?
Ich verstehe gut, dass die Gerüchteküche brodelt, denn in den USA läuft es immer mehr darauf hinaus, dass der Wettbewerb Walmart gegen Amazon heißt. Walmart hat nun mal USA-weit 3.500 solcher Supercenter im Lande stehen. Und das ist ja schon ein Wort. Einzelhandel heißt offensichtlich heutzutage, dass man sowohl online sehr präsent sein muss, als auch auf der Fläche. Und hier hat Amazon eindeutig eine Lücke, trotz Whole Foods, die ja doch von der Ausrichtung sehr spezialisiert sind. Und Markus, du hast zu Recht auch noch die Brücke geschlagen zu Costco, die ja ähnlich klar und deutlich bei den amerikanischen Konsumentinnen und Konsumenten positioniert sind. Und Amazon von der Grundausrichtung her, wenn man sich so ein Amazon Fulfillment Center vor Augen führt, der Schritt ist ja nicht so weit und auch den ein oder anderen Endkonsumenten, die ein oder andere Endkonsumentin da reinzulassen. Also von daher, die Gerüchteküche scheint mir nicht umsonst zu brodeln.
Naja, sie brodelt jetzt schon etwas länger. Also diese Ankündigung der Supercenters gab es ja schon mal 2021 und 2022. Und seitdem hat man in den letzten Jahren nichts Konkretes von Amazon dazu gehört. Deswegen ist es schon länger Thema. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, wie viel man immer jetzt auf diese Beiträge geben darf, die da auf LinkedIn oder Blogs herumgeistern, auch wenn die mit Insider-Informationen ausgestattet sind, bin ich mir trotzdem nicht ganz so sicher, wie viel da jetzt wirklich konkreten Strategien dahinter steckt. Wenn man auf die Formate schaut, die Amazon jetzt wieder zurückgefahren hat, also Books, die 4-Stars-Geschäfte und dann eben Fashion. Fashion war dann ja der Ansatz nach den Büchern und den 4-Stars. Das ist jetzt ja die nächste Entwicklung, wieder zu sagen, jetzt gehen wir auf den Lebensmittelhandel. Mir erscheint es schon auch ein Stück weit Sprung zum einen, zum anderen aber macht es natürlich Sinn, wenn man auf diese Fulfillment-Debatte schaut, dass man da eine Kombination hinkriegt. Ich wäre aber trotzdem noch verhalten, insbesondere im Hinblick auf die große Konkurrenz in den USA.
Man sieht eins, dass dieses Handelsthema, dieses Großflächenthema einfach in Amerika eine Riesenrolle zu spielen scheint und alle irgendwie versuchen, eine Großfläche zu bespielen. Thorsten, du hast es gesagt, es ist ein Omnichannel-Spiel heutzutage. Es ist nicht mehr ein reines Online- oder Offline-Geschäft und das führt dazu, dass man sich halt Gedanken macht, wie man auch das große Amerika bespaßen kann. Und ich glaube, hier geht es wirklich darum, nicht nur den Footprint zu haben in San Francisco, sondern weiterzugehen und tiefer in den Flyover USA sich auch niederzulassen und dort zugänglicher zu werden, weil das ist, glaube ich, der große Wachstumsbereich, wo es bei Amazon auch noch fehlt, wo Amazon die Belieferung bisher nicht so schnell ausführen konnte wie in den großen Städten. Und aus so einer Mixtur von Fulfillment Center, Wholesale und Einzelhandel und die alle drei auf eine Fläche zu lassen, kannst du natürlich dann auch bestimmte Dinge bauen, wo der Logistiker mit der Zunge schnalzt. Ja, dagegen ist dann ein Dark Store, wie er von Tesco in London gemacht wurde, nur um in den Neighborhoods zu liefern, wirklich eine Lachpille. Das ist dann wirklich groß gedacht. Aber ich denke, es gibt noch etwas und das sieht man, wenn man Walmart ein bisschen nachläuft und guckt, was die in den Supercentern zum Beispiel in Mexiko gemacht haben, dann haben die spezielle Linien eingeführt, wo man mit einer Walmart-App, aber nicht dem Kundenclub, aber einer bestimmten App kürzere Wartezeiten hatte, noch schneller durch den Laden kam und die wollten damit die Kunden vor allen Dingen auf der Fläche auch motivieren, Technologien zu nutzen. Jetzt redet mal um und nimm Amazon Prime Kunden, der bestimmte Vorteile auf der Fläche von Amazon in einem großflächigen Laden bekommt, also schnelleres Picken, schnelleres Abrechnen etc. etc. Dann sind wir ganz kurz davor, was früher mal der Metro-Einkauf für den Otto-Normalverbraucher in Deutschland war und da glaube ich, da ist schon noch ein großes Potenzial dahinter. Mir geht es vor allen Dingen um eins bei der Debatte. Wir haben das immer wieder gesagt. Amazon macht Lernketten und Konzepte schneller zu als andere und denkt schneller über andere nach.
Da würde ich mich anschließen, das mal auszuprobieren und als Testlauf zu sehen, absolut. Aber um die Anzahlen, die Flächendeckung hinzubekommen, eben wie die Konkurrenz, das ist halt absolut herausfordernd. Und ich würde nicht immer nur den Blick auf diese Technologie setzen, weil ich meine, das war ja auch das Thema bei Amazon Go, was dann im Endeffekt gar nicht so vielversprechend war, wie es klang und gar nicht so sehr angenommen wurde. Und gerade, und das finde ich ja spannend, die Anzahl der Leute, die wirklich mutwillig in Supermärkten klauen, weil sie sich gegen diese Technik wehren wollen, ist doch beeindruckend. Also ich war neulich völlig verwirrt in der Runde im Freundeskreis. Da gab es niemanden, der nicht bei Rewe klaut an den Self-Scanning-Kassen.
Darf ich fragen, in welchem sozialen Umfeld du unterwegs
Wahnsinn,
bist?
Ist Wahnsinn, ne? Ich war selber völlig schockiert. Und dann habe ich da mal so eine Studie gemacht, da am Abend auf der Party. Und es gab niemanden, der gesagt hat, er würde das nicht machen. Aber die klauen nicht, weil sie klauen wollen, sondern die klauen, weil sie sagen, recht geschieht es ihnen.
Boah. Du bist, also gut, okay.
Es ist nicht ein Einzelfenomen, wenn man es googelt. Thema in den USA, Thema in Deutschland, in der Schweiz gleichermaßen. Die Zahlen gehen hoch des Ladendiebstahls aufgrund der Self-Scanning-Kassen.
Ich muss nochmal zur Technologie kommen, weil man bei Amazon immer eins vergisst, wenn man mit einer reinen, ich sag mal, kundenorientierten Brille drauf guckt. Amazon hat die Web-Services eingeführt, weil sie sich gesagt haben, lass uns was Schwieriges probieren und das besser machen als alle anderen und damit ein Riesengeschäft generiert. Amazon hat ja die Walkout-Technologie, die vermeintliche inzwischen als Softwarepakete verkauft an verschiedene Discount-Einzelhändler in der Welt, wo sie genau dasselbe gemacht haben. Und von der Idee, wie generiere ich neue Geschäftsmodelle, dass du dir das Schwere aussuchst, das besonders gut machst und dann es multiplizierst und dann an Dritten anbietest, hängt da schon auch mal was dahinter, was ganz spannend sein kann. Und wenn das die Motivation bei Amazon ist, dann glaube ich, ist gerade diese Großfläche etwas extrem Spannendes, wo du sehen wirst, dass dich die in den nächsten Jahren einfach noch mehr da zusammenknüllen werden, weil du dann einfach viel effizienter die Logistik betreibst. Kannst.
Eure Einschätzung, dass es hier um, sofern die Gerüchteküche recht hat, im ersten Schritt darum geht, zu experimentieren, Erfahrungen zu sammeln, ohne Frage. Ich möchte nur eins herausstreichen. Auf dieser Ebene Wettbewerb Walmart-Amazon, das ist natürlich schon ein Fund, mit dem Walmart wuchern kann. Ich habe es jetzt selbst erleben dürfen. Ich war in dem, muss man ja sagen, Katastrophengebiet in Florida und da ist Walmart Heimat für viele, weil Walmart physisch vorhanden ist und ein Supercenter, da gibt es alles, was der Mensch in dem Fall in seiner Not braucht, ob es rund ums Auto ist, um die Einrichtung, wenn es um Lebensmittel geht, Walmart ist für alles da, zu sehr günstigen Preisen. Was mich extrem beeindruckt hat, wie Walmart in der Lage war, 2-3 Tage nachdem der jeweilige Hurricane da gerade durch war, in das Krisengebiet hinein zu liefern. Da hat die Marke Walmart im Katastropheneinsatz gewonnen und Amazon war ja nicht vorhanden, weil sie ein virtuelles Unternehmen sind.
Dann freue ich mich auf das zweite Thema. Wir reden über ein Comeback. Nach 6 Jahren ist sie zurück, die Neuauflage der Fashion Show von der Unterwäschenmarke Victoria's Secret. In New York liefen im Oktober wieder Models in Reizwäsche und mit Engelsflügeln über den Laufsteg. Gestreamt wurde das Ganze auf Amazon Prime und YouTube. Wenn man mal zurückdenkt, was war die Fashion Show von Victoria's Secret in der Vergangenheit? 1995 wurde sie erfunden. Sie hat zahlreiche Models wie Tyra Banks, Naomi Campbell, Heidi Klum groß gemacht und wurde von Millionen Menschen verfolgt. 2011 erzielte sie mit über 10 Millionen Zuschauern eine Rekordeinschaltquote. Die Show war auch für den Erfolg der Marke Victoria's Secret verantwortlich, also eines der wichtigsten Marketing-Tools des Unternehmens. Der 2010er Jahre erzielte das Unternehmen noch Milliarden Umsätze, machte laut Berichten mehr als die Hälfte des amerikanischen Marktes für Dessous aus. Also es lief richtig gut. Vor 6 Jahren kam dann aber immer größere Kritik und Druck auf das Unternehmen zu, sodass die Show eingestellt wurde. Die Kritik bezog sich zum einen darauf, dass die Show als zu wenig inklusiv, sexistisch und gestrig wirkte, vor allem da sie auf überwiegend weiße und spindeldürre Models setzte. Und begleitet wurde dann das Ganze dann noch von Skandalen. Unter anderem war da die Freundschaft zwischen dem CEO und Jeffrey Epstein und Aussagen des Marketingchefs, der sich gegen Transgender-Models aussprach im Rahmen der Show. Diese Entwicklungen sorgten dann dafür, dass der Aktienkurs von 100 Dollar Höchststand 2015 auf zeitweise unter 10 Dollar abstürzte und der Marktanteil massiv schrumpfte. Das Unternehmen bemühte sich dann wieder zu wachsen, unter anderem durch personelle Veränderungen, Abspaltung vom Mutterkonzern, Sortimentserweiterung, Schließung unrentabler Filialen, Stärkung des Onlinehandels und vor allem aber eben auch die Überarbeitung und Stärkung des Markenimage. Das umfasste dann, dass statt Models auf Sportlerinnen und Schauspielerinnen gesetzt wurde als Testimonials. Female Empowerment wurde in den Fokus gerückt, sodass der Umsatz kurzzeitig wieder anstieg, aber dann auch wieder relativ schnell abrutschte. Nun soll die Neuauflage der Fashion Show helfen. Sie ist mit einem neuen Anstrich zurück. Das betrifft vor allem den diverseren Cast, einschließlich Plus-Size-Models, Trans-Models und Models über 50 wie Kate Moss und Carla Bruni. Begleitet wurde die Show von einem rein weiblichen musikalischen Programm. Unter anderem war da die Performance von Cher. Was meint ihr jetzt? Ist das eine gute Entscheidung gewesen, diese Show wieder zu beleben?
Mein Eindruck ist der, das ist jetzt halt eine Fashion-Show von vielen. Ich finde das vollkommen nachvollziehbar, wenn man Wäsche verkauft, dass man solche Fashion-Shows durchführt. Nach der Kritik, der man sich ausgesetzt sah, hat man reagiert, aber damit natürlich auch eine Allerweltsshow auf die Beine gestellt. In der Vergangenheit hat diese Fashion-Show Models groß gemacht und jetzt spielen sie das Spiel andersrum. Die nehmen sich die Markenmodels sozusagen, Kate Moss, Carla Bruni und Tyra Banks, laden Cher ein und dadurch und schlichtweg auch, dass man es nochmal macht, wird man zum Gespräch. Wenn man das Feedback studiert, klassische Medien wie soziale Medien, die Begeisterung hält sich ja in engsten Grenzen.
Eine Quelle nennt so schön The Rebrand of the Rebrand of the Rebrand. Also, und das ist ja jetzt nicht der erste Versuch. Du hast es ja geschildert, was sie probiert haben, alles. Ich bin da bei dir, ist eine Fashion-Show. Aber das ist das Signature-Teil, die Engelsflügel, die so super differenzierend damals waren, sind also jetzt an jeglicher Form gelandet und an jedem Outfit und sind also quasi allumfänglich für Victoria's Secret auf dieser Show genutzt worden. Mir fehlt auch so ein bisschen der Hook, was jetzt das Tolle, was das jetzt wiederbelebt ausmacht. Ich fühle mich ein bisschen erinnert an das, was wir neulich diskutiert haben. Es gab eine andere Marke, die damals so unheimlich auf den Kopf gekriegt hat. Das war Abercrombie & Fitch. Und die haben halt einen anderen Ansatz gewählt. Die sind da grundsätzlich herangegangen und haben versucht, da mehr wegzubewegen von dem, worum es ging. Und sich jetzt nicht nur auf Body Conscious zu bewegen und alle möglichen Formen zuzulassen, sondern wirklich hinzugehen und sich grundsätzlich zu hinterfragen, wie kann man sich eigentlich wirklich neu ausinterpretieren. Dieser reine Wechsel zu sagen, von dem Objekt der Begierde zum selbstbewussten Senden eines Signals mit der Unterwäsche, was eigentlich ein super Move ist, aber es reicht für Victoria's Secret nicht aus, um da wirklich nachhaltig irgendwie was aufzubauen und sich zu differenzieren.
Aber Crummy und Fitch, das war ja in einer ähnlichen Epoche, wo diese beiden Marken groß waren und so gefeiert wurden für ihr Marketing eben auch. Und ich finde auch, Abercrombie & Fitch ist es schon auf eine andere Art und Weise gelungen, als es jetzt Victoria's Secret gelungen ist. Und ich finde, es ist schon schlecht gealtert, diese Show wieder rauszuholen in dieser Art und Weise, einfach weil sie genau wieder da anknüpft, wo damals die Kritik war. Sie bringt diese Kritik wieder auf, setzt es im Vergleich. Also ich finde, es bringt in keiner Hinsicht irgendwie die Marke weiter. Vor allem, weil sie auch nicht mehr mit diesem, du hast es kurz angerissen, eben mit diesem Idealbild arbeitet, sondern jetzt versucht, diese Reizwäsche, die ja immer noch so als Reizwäsche aussieht und gestaltet wird, eben dann aber mit der Body Positivity zu verknüpfen. Und das geht irgendwie nicht auf. Vor allem, wenn man auf Marken schaut, wie die Unterwäschenmarke von Kim Kardashian zum Beispiel, die auf diesen maximalen Komfort setzt, überhaupt nicht so in Richtung sexy Reizwäsche, sondern mehr, ich trage das und fühle mich dann gut sexy und eben nicht so wie hier bei Victoria's Secret. Da läuft schon relativ viel gegeneinander und passt nicht zusammen.
Die haben 6 Jahre lang alle Instrumente zum Einsatz gebracht, die einem in der Fashion-Industrie zur Verfügung stehen, und haben festgestellt, wir bewegen uns zwar, aber viel zu langsam. Und was war in der Vergangenheit unser wichtigstes Kommunikationsinstrument? Also machen wir das jetzt mal wieder, und dann kommt halt sowas Belangloses, Langweiliges raus.
Für mich hat das was von We're Bringing the Band Back Together, Blues Brothers.
Also das war ja ein guter Film.
Ja, aber du hast ja gesehen, wie schwer das war, die Truppe zusammenzukriegen. Also das hat ja gedauert und war ja nervenaufreibend. Da wird eine einfache Show nicht dafür reichen, irgendwie diese Marke so zurückzubringen.
Schwarze Anzüge und Sonnenbrillen, das ist doch das einfachere Geschäft.
Ja, genau.
Als Flügel meinst du?
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen, und wir gehen ins tiefe Baden-Württemberg. Dort gibt es ein Unternehmen, das heißt Trigema, das beschäftigt 1200 Mitarbeitende und macht ca. 130 Millionen Euro Umsatz. Trigema ist in Deutschland ein durchaus berühmtes Unternehmen. Warum ist das so? Das ist in erster Linie auf den Firmenchef, den Senior Wolfgang Grub, zurückzuführen, der sich medial schon immer zu inszenieren wusste. Zum einen als Unternehmerpersönlichkeit, der klare Worte zum Standort Deutschland gefunden hat, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hat er auch immer gerne agiert in seinen Werbespots. Dies hat er aber nicht alleine gemacht, sondern mit einem Affen zusammen, der in Deutschland zumindest weltberühmt ist, Charlie. Und Charlie gab den Tagesschausprecher Sonnenbrille, weißes Hemd, schwarze Krawatte, und der Affe moderierte Wolfgang Grupp oder Videos zu den Produkten oder der Produktionsweise von Trigema. Man kann durchaus sagen, dass Charlie der Affe zusammen mit dem Firmenchef Kult war. Gestartet ist das Ganze in den 90er Jahren. In den ersten Spots gab es einen echten Affen zu sehen. Ab 2018 wechselte man zu einem animierten 3D-Affen. Im letzten Jahr hat Wolfgang Grupp verkündet, dass er die Firmenleitung an seine Kinder abgibt, an Wolfgang Grupp Junior und an seine Tochter Bonita. Und die führen jetzt zusammen das Unternehmen und haben sich offensichtlich gesagt, wir müssen mal einiges ändern. Unter anderem in der Werbung. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte hat man tatsächlich eine Werbeagentur beauftragt. Die Werbeagentur Think, die kam jetzt auf die Idee, dass es doch weiter ganz angebracht wäre, mit dieser Werbefigur Charlie zu arbeiten. Das Ganze wurde eingeführt mit einem Werbefilm, in dem Jan Hofer, der berühmte Tagesschausprecher, anmoderierte, dass der Affe Charlie in Zukunft nicht mehr für die Tagesschau arbeiten würde, sondern ein Eigenleben führt als Mode-Influencer, der von künstlicher Intelligenz erzeugt auf den sozialen Medien, insbesondere Instagram, aktiv sein soll und das Geschehen im Sinne von Trigema kommentieren soll. Was haltet ihr von Charlie? Was haltet ihr grundsätzlich von solchen Markencharakteren?
Ich kann mich auch noch gut an den Affen erinnern vor der Tagesschau. Was man vielleicht noch mit im Kopf behalten sollte, das war weniger produktbezogene Werbung als Standortmarketing. Herr Grupp hat da also die großen Reden geschwungen, wie wichtig Deutschland die Produktion ist und wie wichtig es ihm ist, dass sie immer noch im Hauptwerk im Bohlerding produzieren und fertigen und dergleichen. Und dass dieser Affe Charlie jetzt ein Facelift bzw. eine Neupositionierung bekommt, finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Ich frage mich nur, ob diese Form des Spots und das, was sie jetzt da angefangen haben, die ursächlich neue Sache sein wird oder wirklich, wenn Charlie als Fashion-Influencer durch die Gegend laufen soll. Weil ich weiß nicht, ob wirklich die Marke Trigema eine modische Kompetenz hat, sondern eigentlich eher das klassische weiße T-Shirt war, was man sich gekauft hat. Und da frage ich mich, ob das der richtige Weg ist, dass Trigema jetzt versucht, in Fashion-Trends reinzugehen und dergleichen. Weil ich glaube, das ist ein Gebiet, wo die Marke nicht wirklich für steht.
Man ist ja Trigema schon relativ häufig jetzt begegnet in der jüngeren Vergangenheit, auch einfach dadurch, dass der Wolfgang Grupp ja noch alles mitgenommen hat, was ging an PR, Aufmerksamkeit etc. Und der war ja im Endeffekt die stärkere Ikone des Unternehmens als jetzt der Affe, also auch bei den jüngeren ist das schon im Kopf geblieben durch relativ viele Formate, in denen man ihn gesehen hat. Und da ist natürlich jetzt der Bruch da, weil die beiden Kinder haben ja bei Weitem nicht dieselbe Aufmerksamkeit und sind ja auch nicht ganz so kantig, wie wer Senior wirkt. Und da jetzt zu sagen, dann behält man den Affen noch, der überträgt das ja auch in gewisser Art und Weise, das finde ich schon sinnvoll. Und ich finde auch grundsätzlich den Einsatz von so Markencharakteren absolut sinnvoll. Wir hatten es ja auch mal diskutiert, wiederholende Elemente in der Weihnachtswerbung, aber auch Gillette mit für das beste Mann da an gewissen Sachen festzuhalten, die eben gelernt sind über so viele Jahre hinweg und da nicht direkt sich von zu verabschieden. Gleichermaßen jetzt ganz kurzfristig weiß ich gar nicht, ob das so ankommt durch diesen Launch da wieder vor der Tagesschau, ob jetzt wirklich die, die noch die Tagesschau im linearen TV sehen, dann auch dem Fashion-Influencer folgen und die, die auf einmal auf TikTok den Fashion-Influencer eingespielt bekommen, wirklich wissen, was dieser Affe soll. Da habe ich mein Fragezeichen und das andere ist, und das zeigt das ja schon schön, dass diese Markencharaktere sich ja eigentlich weiterentwickelt haben von so Charakteren, die in TV-Spots klassischerweise eingesetzt wurden. Und jetzt wirklich zu virtuellen Influencern werden, weil man sagt, wunderbar, maximale Kontrolle, man kann da schnell die Inhalte generieren und hat auch seine kreativen Freiheiten. Andererseits sieht man ja auch hier bei diesem Beispiel, Engagement-Reichweite ist jetzt noch nicht sonst wie hoch und im Endeffekt sind dann doch immer die Personenmarken höher. Also auf dem Account von Trigema funktionieren halt vor allem die Videos von den Kindern grob und die Einblicke, die dann doch in einer gewissen Art und Weise authentischer sind als dann so ein AI-generierter Affe. Sei es jetzt, ob TikTok und Instagram das aktiv eben vernachlässigen oder weniger fördern, zum einen und zum anderen, wie interessant es dann wirklich ist. Und das ist ja schon die Stärke von so Markencharakteren in ganz klassischer Werbung gewesen, dass sie durch den hohen Mediadruck immer wieder in Erinnerung gerufen wurden und dadurch auch so bekannt wurden. Und hier auf Social Media musst du ja wirklich durch so starkes Storytelling diesen Pull-Effekt heranziehen und da habe ich meine Zweifel, ob das so gelingt.
Ich finde es nachvollziehbar, dass man den Charlie reaktiviert, weil wie du richtig sagst, Hanna, mit Wolfgang Krupp Senior ist ihnen ja das wichtigste Brand-Asset abhandengekommen. Das andere, was zur Verfügung steht, über Jahrzehnte entwickelt, aber du hast sicherlich recht, berühmt bei eher älteren Generationen, ist halt dieser Affe Charlie. Wenn man den nach gewissen Kriterien beurteilt, da muss man sagen, was er ja schon tut, er ist einzigartig. Er gehört Trigema. Das ist ihr Markenmaskottchen, das sie haben. Die Frage, die ich eben auch sehe, was du so angedeutet hast jetzt, ist, was tut er wirklich für die Marke? Für welche Werte steht er? Die Marke Trigema steht ja dafür, vor allem repräsentiert durch den Unternehmer Wolfgang Krupp. Wir produzieren zu 100% in Deutschland. Wir sind nachhaltig unterwegs. Und der Affe hat dem Ganzen eine gewisse Leichtigkeit gegeben, vielleicht eine Spur Humor. Wenn wir den mit anderen Markenmaskottchen vergleichen, die sind dann halt schon mehr auf dem Punkt. Also selbst so ein Captain Iglo erzählt eine klarere Story zum Iglo-Fischstäbchen, nämlich er, der Atlantikkapitän, der eben für frischen Fisch steht. Und das, denke ich, ist hier so ein bisschen der Nachteil, was es jetzt dann eben auch schwer macht, aus dem Affen heraus ein schönes Storytelling im Sinne einer Bekleidungsmarke zu entwickeln.
Das liegt ja auch an der Herkunft des Spots. Den haben sie ja einfach gekauft, war von einem anderen Unternehmen, lag quasi auf der Hand, das mal so zu probieren. Und so hat sich das dann entwickelt.
Muss man aber auch loben.
Absolut.
War ein Elfmeter und der wurde souveränst verwandelt.
Absolut. Wenn man nochmal auf diese Markencharaktere auf Social Media schaut, gibt es, finde ich, schon ein Beispiel, was so raussticht, was ich schon überraschend finde. Und das ist Duolingo mit der Eule. Das ist eigentlich der einzige Markencharakter, der es für mich wirklich über Social Media geschafft hat, diese Reichweite aufzubauen, so stark zu sein und das gar nicht AI generiert, sondern ja auch teilweise einfach nur mit diesem Kostüm. Und da muss man schon sagen, es kann gelingen, aber es ist eben
genau,
schwierig.
Genau, das ist mein Punkt. Man muss ja mal anfangen. Was Trigema jetzt mit dem AI-generierten Charlie macht, kann ja ganz herausragend werden. Es gibt ja auch andere Beispiele. Dieser Gecko von Geico. Das ist ein Gecko, weil die Marke Geico ist. Der ist immer smart unterwegs und der erzählt halt die Markenstory der Versicherungsmarke. Und warum soll das hier nicht klappen? Ich würde dem Affen jede Chance geben.
Ja, vielleicht sogar Zucker. Aber
Adriano Celentano.
Genau, Innamorato Pazzo.
Anna fragt sich wieder, worüber reden die alten Herren.
Ich lasse euch mal weiter. widersprechen.
Also, aber vielleicht nochmal zurück, dass Thorsten, wo wir ja gerade hin abdriften, ist diese Geschichte mit den Markenikonen, mit den Schlüsselbildern. Und es gibt ja diesen einen wichtigen Grundsatz im Schlüsselbild und du musst was Differenzierendes drin haben. So ein Chamäleon, was da die Echse bei Gecko.
Der Gecko.
Der Gecko. Der Gecko bei Gecko ist natürlich eine Geschichte, der passt vom Namen her super. Dann gibt es eben auch den anderen Fall, das kennt ihr vielleicht auch aus UK, The Meerkat, Compare the Market, also mit den zwei Meerkatzen
und
Igor, die da also mit differenzierten russischen Akzent die Vorteile von Vergleichsportalen nach vorne bringen. Und da findet man schon einige. Aber da fehlt mir beim Affen jetzt ein bisschen das Differenzierende. Wenn das jetzt der Fashion-Influencer ist, dann wird er mir zu mainstreamig. Dann müsstest du schon nochmal gucken, was man da anders machen könnte.
Ja, der ist ja schon so ein bisschen kantig und speziell.
Ja, und der gehört Ihnen ja. Also ja, ich würde sagen, der ist entwickelbar. Ja. Aber ihr habt natürlich vollkommen recht. Der muss jetzt die Markenstory kriegen, die er dann auch erzählen kann. Und vor allem eben sehr komplex über Social Media erzählen
genau,
kann.
Genau, nicht einfach Spot für Spot raushauen und hoffen, dass es irgendwann verstanden wurde. Also das ist schon ein massiver Unterschied, wenn das organisch wachsen soll.
Grundsätzlich, es ist für nahezu jede Marke erstrebenswert, einen Markencharakter als Brand Asset zu haben. Das Asset gehört dir, mit dem kannst du die tollsten Geschichten erzählen und es zeigt sich ja auch immer wieder, wenn Unternehmen teilweise ja vor Jahrzehnten solche Markencharaktere entwickelt haben, alles wird verändert, nur das Asset nicht. Einer deiner Lieblingsmarkencharaktere, Hannah, ist doch Tony the Tiger, wenn ich mich recht entsinne.
Meiner?
Ja?
Nee.
Hast du es nicht vor 85 Folgen mal erzählt hier im Podcast?
Tony the Tiger? Ja, ich habe mal irgendwann über Tony the Tiger gesprochen. Nie Tony the Tiger.
Hör mal, wir hören dir zu.
85 Folgen.
Ja, aber nochmal, Thorsten, was du gesagt hast, wenn wir über Schlüsselbilder reden, dann sind sie ein Shortcut in den Kopf des Kunden.
Genau.
Und dann sind sie ein Riesenvorteil. Da gebe ich dir vollkommen recht, wie wir völlig vergessen haben, ist Meister Propper.
Oder das Duracell-Häschen.
Das gerade auch wieder ausgepackt wurde, wenn ich es richtig mitgekriegt habe.
Oder der Bärenmarkenbär.
Oder das, sehr gut. Oder das Knorli hatten wir auch noch nicht.
Oder der Spähfuchs.
Der Spielfuchs?
Spähfuchs.
Der Spähfuchs. Ach, der Spähfuchs.
Das war's für heute. Gerüchten gemäß möchte Amazon den physischen Einzelhandel in den USA mit einem Supercenter beglücken. Ist dieser Schritt notwendig, um langfristig im Wettbewerb mit dem Omnichannel-Giganten Walmart zu bestehen? Oder sollen vor allem Erfahrungen gesammelt werden, die sich in anderen Geschäftsfeldern nutzen lassen? Die Unterwäschemarke Victoria's Secret setzt wieder auf ihre einst legendäre Fashion-Show, die die Marke und auch Models wie Heidi Klum und Tyra Banks groß machte. Hilft diese Neuauflage des vor einigen Jahren heftig in die Kritik geratenen Events, die Geschäfte wieder in Schwung zu bringen? Kann die Marke ähnlich wie die andere 90er-Jahre-Erfolgsmarke Abercrombie & Fitch revitalisiert werden? Der deutsche Hersteller von Freizeit- und Sportbekleidung Trigema lässt sein Markenmaskottchen, den Affen Charlie, neu als AI-generierten Mode-Influencer vor allem in den sozialen Medien agieren. Ist dieser Ansatz zielgruppengerecht und zu komplex oder genau das, was die Marke zukunftsfähig machen wird? Wie wertvoll sind generell solche Markencharaktere als Brand Assets? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, dun.